Ente.
Andreas.
Wir kehren zurück zu den Zwergen.
Oh ja. Yeah.
Zu den Bärtigen.
Sind die alle bärtig?
Nicht alle.
Nicht alle.
Zu den Stumpen.
Zu den Stumpen. Zum Walhaar.
Ja,
zu den Milchpissern. So. Zu den Lanz. Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen.
Ja, es ist wunderschön. Da haben wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, dass wir das so geil finden an den Zwergen, dass da so viel Slang drin ist.
Es ist sehr viel Slang drin.
So viele eigene Begriffe.
Ja, dass sie mittlerweile schon ein eigenes Glossar haben, ne?
Ja, die haben hinten ein eigenes Glossar drin, wo ja. Das alles schön erklärt ist. Und ich, also, wir nehmen jetzt ganz viel vorweg, aber ich mag das immer noch. Ich fand das immer noch cool.
Finde ich auch gut. Hast du eine schöne Zusammenfassung, selbst wenn du einen Begriff hast, der dich irgendwie voll raushaust, kannst du hinten einfach aufschlappen und sagen, ah, da ist es.
Ja, Milchpisser, ah.
Da, ah, ah ja, jung, okay, junger Zwerg, der unerfahren ist. Verstehe, lerne, ne? Freunde, lernt eure Vokabeln.
So ist es. Nee, ich meinte aber auch schön, dass dieser Slang immer noch verwendet wird und durchgehend verwendet wird.
Ja.
Weil das versetzt mich sofort wieder in diese Welt der Zwerge.
Man ist direkt drin, ne? Man kommt sehr schnell rein.
Man kommt sehr schnell rein. Und wir sind beim 6. Band der Zwerge.
Mm.
Jorun von der Schmiede. Ein neuer Zyklus geht los. Bedeutet gleichzeitig auch, es ist wieder der erste Band des zweiten Zyklus und der zweite Band der Schmiede.
Der Schmiede. Stimmt. Wir fangen an mit Band 6 bei den Zwergen. Man muss aber nochmal kurz Revue passieren lassen. Letzte Folge war Le Grande Finale bei den Elfen, ne?
Ja, das letzte war das große Finale bei den Elfen. Und jetzt wechseln wir wieder zurück zu den Zwergen. Und um danach dann wieder zurück zu den Elfen zu gehen, aber da unterhalten wir uns später drüber.
Okay, aber wie knüpft man dann ein altes Leben? Ach, lass mir das. Zwerge, Zwerge.
Zwerge.
Jorun von der Schmiede.
Jorun von der Schmiede. Wir kennen Jorun selber nicht, aber der Name kommt uns schon mal bekannt vor.
Der kommt uns bekannt vor?
Ja, denn wenn wir an den ersten Zwergenmann zurückdenken, ist das Redwin von der Schmiede.
Richtig.
Und am Ende von Redwin von der Schmiede stellen wir fest, dass Redwin Söhne bekommen hat.
Richtig.
Und einer davon ist Jorun.
Ah.
Und genau da schließen wir nämlich auch an. Jorun ist der Sohn von Redwin. Redwin, der Zwerg, wenn ihr die anderen Folgen nicht gehört habt, holt das unbedingt nach und lest auch die Comics dazu. Ein großer, ein übergroßer Held, gerade für einen Zwergen übergroß, in der Welt von Aran. Ein berüchtigter Held, der viele Schlachten geschlagen hat und für seine Stärke bekannt ist.
Ja, gerade in unter seines Volkes eine Legende.
Exakt, exakt. Also nicht nur in seinem Volk, sondern über das Volk hinaus. Das haben wir dann ja auch in den Elfenbänden festgestellt. Er war auch von diesem, mit von der Partie, als es um die Schlacht gegen die Gule ging.
Ja, richtig.
Da gab es diesen tollen Moment, wo das alles vereint wurde. Und selbst die Elfen bewundern ihn.
So sieht's aus.
Und dieser Band beginnt mit einer zumindest interessanten Situation, in der wir Jorun schon in höherem Alter sehen, wie er gegen Redwin kämpft. In einer Festung, die scheinbar gerade belagert wird von irgendwelchen Wesen. Aber Vater und Sohn haben nichts Besseres zu tun, als sich die Köpfe einzuschlagen.
Auf Zwergenmanie, ist das schön.
Ist das schön. Obwohl, wissen wir noch gar nicht. Wir wissen nicht warum, wir wissen nicht, was da los ist, macht aber gar nichts, denn sobald wir umblättern, bewegen wir uns weit, weit, weit in der Zeit zurück und wir treffen auf einen jüngeren Redwin und einen viel jüngeren Jorun und seinen Bruder, während sein Bruder selbst, Ulrok heißt er, dabei ist mit Redwin in der Schmiede, naja, seine ersten Gehversuche zu unternehmen, würde ich sagen. Er kann so gerade über den Tisch gucken.
Mhm.
Darf Jorun da auch rumrennen? Aber er macht Blödsinn. Er versucht irgendwie an Sachen auf den Tisch dran zu kommen, wo er nicht richtig drankommt. Und macht sich dabei auch bei seinem Vater irgendwie unbeliebt, weil er so ungeschickt ist.
Er wird mehr geduldet. Er ist sehr triebsam, möchte überall mitmischen. Jorun ist der jüngere Bruder, ne?
Ja, Jorun ist der kleine jüngere Bruder und Redwin kümmert sich sehr um den Bruder Ulrok, der sich auch wohl schon in jungen Jahren als sehr geschickt beweist, was das Schmieden angeht.
Ich muss intervenieren. Das bedeutet, Ulrok ist quasi dann der Erstgeborene.
Ja.
Und trägt den Namen des Vaters, Großvaters.
Ja.
Ah ja, okay, gut, jetzt bin ich wieder drin.
Jetzt bist du wieder drin.
Dankeschön.
Gut, gerne. Jorun treibt es ein bisschen weit, ja, während Ulrok und Redwin, oder während Redwin Ulrok so ein bisschen unterrichtet in der ersten Schmiedekunst und ihn bewundert, spielt Jorun rum und währenddessen kippt er sich glühende, ich denke mal Kohlen sind es, oder es ist sogar Eisen übers Gesicht.
Yes.
Und die eine Gesichtshälfte verbrennt und auch sein Auge ist nicht mehr zu gebrauchen. Er blindet auf dem Auge. Das hat zur Folge, dass wir jetzt in den nächsten Jahren ihn immer damit sehen, dass er so eine Gesichtsmaske hat, so eine eiserne, die diese verbrannten Stellen überdecken soll.
Mhm.
Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass diese Gesichtsmaske besonders schön gefertigt ist, gerade für den Vater, den er hat, aber das ist vielleicht was für später. Soll das aber so ein bisschen verdecken, und währenddessen wird klar, dass der jüngere Bruder sich nicht nur ein bisschen ungeschickt anstellt, sondern es kommen dann auch irgendwie andere jüngere Zwerge dazu, die ihn dann mobben. Und wir sehen halt, dass Ulrok, der größere Bruder, eigentlich der Stärkere ist, der seinen Bruder verteidigt. Juron aber frustriert ist, eine gewisse Wut in sich hat und in dieser Wut seinem Bruder einen Stein über den Kopf zieht und ihm anschreit, dass er eigentlich niemanden braucht, der für ihn seine Kämpfe austrägt. Und das ist so das erste Mal, dass wir dann auch feststellen, dass sich so ein Streit zwischen den beiden Brüdern entfacht. Zwischen Ulrok, der eigentlich nur seinen Bruder beschützen wollte, und Jorun, der eigentlich selbstständig sein will, der nicht beschützt werden will, der aber auch immer so ein Hass mit sich trägt auf die Welt und das, was um ihn herum passiert, weil er auch ein bisschen eifersüchtig ist auf den Bruder, der sehr gut mit dem Vater klarkommt und er selber diese Beziehung nicht so richtig aufbauen kann. Genau. Danach wird Drea geboren, die jüngere Schwester. Und schon am Geburtsbett eskaliert es zwischen Jorun und seinem Vater, denn Jorun will nichts mit dem Kind zu tun haben, er will es nicht halten, er will es nicht sehen, und der Vater versteht das alles nicht.
Ja, Jorun zieht sich aus dem Zimmer zurück, versucht dann doch etwas Abstand zu gewinnen, belauscht aber trotzdem noch das Gespräch zwischen dem frisch geborenen Vater Redwin und seiner Frau. Und er hegt tatsächlich sogar Misstrauen gegenüber seinem jüngsten Sohn und sagt selbst, dass man ihn nicht trauen kann. Das kriegt er wohl mit und das hinterlässt tiefe Spuren.
Genau. Redwin betont, lass Jorun niemals alleine mit unserer Tochter. Also so wenig Vertrauen hat er in ihn. Wir erfahren später auch genauer, warum eigentlich.
Mhm.
Das löst sich aber erst viel, viel später auf.
Man merkt aber schon direkt die kalte Beziehung zwischen Vater und dem Jorun.
Genau. Jorun selbst versteht sich dafür aber wunderbar mit der Mutter. Und auch wenn er nicht so richtig die Schwester halten will und sich da nicht so richtig annähern will, hat er trotzdem ein Spielzeug für sie gebastelt. Und zwischen ihm und der Mutter scheint alles klar zu sein. Redwin wiederum konzentriert sich eigentlich eher darauf, Ulrok auszubilden als Schmied, denn der wird sehr schnell viel, viel besser und beweist, dass er ein gewisses Talent hat, ein Talent, das der Vater ihm wahrscheinlich vererbt hat. Juron selbst ist nicht der beste Schmied, interessiert sich aber sehr für Kriegsrunen und Redwin verwehrt ihm das aber.
Ja.
Wie sein Vater es bei ihm auch schon gemacht hat. Möchte er ihm das nicht zeigen? Er sagt, du musst erst gescheit Schmied lernen und von mir wirst du auf keinen Fall lernen, irgendwelche Kriegsrunen zu machen. Jorun ist daraufhin super frustriert und konzentriert sich eigentlich darauf, in der Schmiede eher so Hilfsarbeiten zu machen, also den Schaft von einem Schwert fertig machen aus Holz, Feuerholz holen, Sachen auf Temperatur halten. Aber selbst Schmieden ist nicht so das. Und währenddessen wacht er immer mal wieder um seine kleine Schwester. Dann irgendwann entschließt Redwin, dass es Zeit ist, dass Jorun das Kämpfen lernt. Und das Kämpfen soll er von seinem Bruder lernen, von seinem großen Bruder. Aber auch da stellt er sich nicht so richtig geschickt an und diese Stunden zwischen den beiden eskalieren völlig und vor allen Dingen Jorun eskaliert völlig und schlägt seinem Bruder mit einem Holzstock auch mal den Kopf ein. Nicht tot, aber schon sehr blutig. Was natürlich dafür sorgt, dass das Verhältnis zwischen den beiden noch stärker eskaliert. Redwin greift ein und, naja, sagen wir, wie es ist, er schlägt seinen eigenen Sohn nieder.
Jupp.
Er verpasst ihm eine Lektion, würde man vielleicht eher positiv geframed sagen, aber er lässt ihn dann auch zusammengekauert auf dem Rasen liegen, während er aber, und das muss man dazu sagen, seinen älteren Sohn auch wegtragen muss, weil er so zusammengeschlagen wurde von Jorun.
Richtig.
Das ist auch so ein bisschen der Moment, wo die Beziehung zwischen Jorun und seinem Vater komplett kippt. Danach reden die beiden noch kaum miteinander, haben keine lieben Worte füreinander übrig und auch der Bruder hat nicht mehr viel mit ihm zu sagen und Jorun unterhält sich hauptsächlich eigentlich mit der Mutter, vielleicht noch mit der Schwester. Ja. Und so kommt es eines Morgens, dass Redwin sich Juron schnappt, ihn zu den Schweinen, den Reittieren führt, was Schweine sind. Checkmark für später. und ihn fortführt. Und so richtig weiß Jorun nicht, wo es hingehen soll. Auch wir wissen es nicht. Und die beiden scheinen auch einige Tage unterwegs zu sein. Wir sehen, dass sie zwischendurch Feuer machen, dass sie halten, dass sie lange unterwegs sind.
Und während der ganzen Reise wird nicht ein Wort gesprochen.
Genau, die beiden kommunizieren gar nicht während der Reise, bis sie irgendwann an einer vermeintlich einsamen Hütte ankommen, wo ein etwas rundlicher Zwerg ohne Haupthaar mit so schwarzen Tattoos wartet. Und wir kennen diese Tattoos bereits vom Cover des Comics. Denn Jorun wird später auch solche Tattoos im Gesicht haben. Und Stück für Stück wird klar, dass Redwin seinen Sohn bei diesem Mann lässt. Denn der Mann ist ein Mitglied der Eisernen Legion, einer Zwergenarmee, die keinem der Orden zugeordnet ist direkt.
Richtig.
Und die da hilft, wo gerade Not am Mann ist.
Ja.
Sie nehmen alle auf, alle, auch Wanderer. Der einzige Unterschied ist, Wanderer dürfen keine Waffen tragen. Wanderer werden also als Hirten, als Köche, als alles Mögliche aufgenommen, nur nicht als Krieger. Aber sie rekrutieren quasi alle Zwerge, die sie kriegen können, um dann die Kriege zu führen, die keiner der Orden führen möchte.
Also die Wanderer machen das, was sie auch sonst immer machen.
Genau, die Wanderer machen das, was sie sonst immer machen. Aber man hätte ja meinen können, ist vielleicht auch mehr was für den zweiten Part.
Ja.
Ne, wenn Wanderer dazukommen, dann dürfen sie ja nicht wieder Waffen tragen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, das dürfen sie nicht. Nein, auch da dürfen sie das nicht. Und es ist halt eigentlich, also wenn wir ganz ehrlich sind, ist es einfach eine Armee von Söldnern.
Ja.
Du bezahlst die, dafür führen die deine Kriege. Und der gehört mit dazu. Und Redwins Plan ist, dass auch Juron dieser Armee beitritt. Juron ist kein Fan von dem Plan. Er möchte lieber alleine in der Welt sein, anstatt zur Eisernen Legion zu gehören.
Beziehungsweise verkauft zu werden.
Ja, es ist ja kein Geld so richtig geflossen.
Nee, aber Gefallen.
Ja, genau. Ein Gefallen wird eingelöst. Und Juron ergibt sich dann früher oder später und sein Begleiter erweist sich aber auch als sehr geduldig mit ihm.
Mhm.
Und wir merken schon, dass Juron, auch wenn er mit dem Ziel nicht ganz einverstanden ist auf der Reise, schon irgendwie eine gewisse Sympathie für dieses Leben entwickelt. Nicht mehr zu Hause bei seinem Vater zu sein, bei seinem Bruder zu sein. Klar, er vermisst seine Mutter und die Schwester. Aber so ein bisschen unabhängiger unterwegs zu sein, unter freiem Himmel zu leben und mehr von der Welt zu sehen, als das, was er bisher kannte.
Abseits dem Schatten von seinem Bruder und seinem Vater.
Genau, exakt das. Nach einigen Tagen Reise kommen sie dann an einer Stadt, würde ich sagen.
Mhm.
Eine Art Festung.
Ja.
So ein Zwischending. Es hat eine Stadtmauer, aber das dahinter sieht eher aus wie ein großes Gebäude. Die Heimat der Eisernen Legion. Wo er sich jetzt bei Meister Brumm melden soll. Quasi um ausgebildet zu werden, um zur Armee zu gehören. Denn das bist du nicht einfach so, du kriegst nicht einfach was in die Hand, sondern du musst dich eine Ausbildung stellen.
Besser ist das.
Ja, bitte?
Ich sag, besser ist das.
Besser ist es.
Das Handwerk, was sie ausführen, ist ja brutal.
Ja, ja. Und schon auf dem Weg zur Festung, zum Meister Brumm, fällt ihm die Tochter des Kochs, war es, glaube ich, auf.
Mhm.
Eine sehr attraktive Zwergin.
Mhm.
lassen wir das mal so stehen.
Wobei auch da Ghurdan, also der Zwerg, der ihn begleitet, ihn nochmal sagt, ey, das ist zwar nur der Koch, aber es ist schon mal vorgefallen, dass er jemand mit der Suppenkelle erschlagen hat.
Ja, genau. Er darf keine Waffen tragen,
ja,
aber
genau.
Die Suppenkelle ist auch eine Waffe für ihn.
Also Freunde, haltet euch fern von den Wanderern mit Suppenkellen.
Ja, genau. Mit Suppenkellen spaßt man nicht.
Richtig.
Sie finden dann noch relativ schnell Brumm, einen sehr muskulösen, groß wirkenden, wir wissen alle, das kann nicht sein, weil er ist ein Zwerg, aber ein groß wirkender Zwerg mit einem langen Bart. Und er sieht wahrscheinlich so aus, warum du pumpen gehst.
So sieht's aus. Ja, Meister Brumm ist meine Inspiration für mein Fitti.
Ja, so ist es. Und Brumm macht das, was man, glaube ich, eine Abreibung verpassen nennt. Denn unser Held Jorun darf sich, bevor er mit der Ausbildung anfängt, erstmal von ihm eine Abreibung abholen und wird ordentlich von dem verdroschen.
Aber es gibt eine schöne Bedingung. Jorun darf bewaffnet sein und Meister Brumm nutzt nur die Fäuste.
Ja, Meister Brumm gewinnt haushoch. Und er wird so schön der Herr des Eisens genannt.
Yes.
Danach wird verarztet. Einige Kollegen begrüßen ihn dann auch und wollen ihm was zeigen. Und gutgläubig, wie er ist, folgt er diesen neuen Kollegen, die er hat.
Ja, denn der Oberhauptmann der Legion persönlich möchte ihn kennenlernen.
Genau. Und schnell wird klar, der möchte ihn gar nicht kennenlernen, der kennt ihn nämlich. Und das ist sein Problem, beziehungsweise er kennt Joruns Vater Redwin sehr gut.
Mhm.
Und er kennt ihn so gut, weil Redwin den Bruder des Oberhauptmanns erschlagen hat.
Ja.
Und Jorun soll dafür büßen. Das bedeutet, nachdem er schon den ganzen Nametag auf die Fresse bekommen hat, bekommt er jetzt weiter auf die Fresse.
Ach, schöne Blutsfehde.
Genau, komplette Blutsfehde. Das ist das, was auf der einen Seite passiert. Auf der anderen Seite lernen wir hier über den inneren Monolog. Der ist hier komplett wieder über den Band verteilt.
Mhm.
Aber das Jorun sich sehr darüber ärgert, weil sein Vater ihn immer noch verfolgt. Also er ist so weit von ihm weg und der Ruf des Vaters verfolgt ihn noch so weit, dass er selbst da auf die Fresse bekommt, weil sein Vater mal irgendwann was gemacht hat und er jetzt dafür herhalten muss. Jorun wird ordentlich verdroschen und in der Nähe konnte das die Tochter des Kochs beobachten, die ihm dann nochmal auf die Beine hilft. Sie wird aber von ihm weggeschickt. Er macht sich dann nochmal im Salzwasser die Wunden sauber, um zu zeigen, wie cool er ist. und schafft es so gerade noch zurück ins Bett im Lager. Und am nächsten Morgen, grün und blau geschlagen, wird er irgendwie wach. Und lernt da zwei Personen kennen, die ihn danach begleiten werden, die Ausbildung über. Das eine ist Faye, das andere ist Ors. Eine Zwergin und ein Zwerg, die beide auch in der Ausbildung sind. Und die bilden dann quasi in der Ausbildung so ein Dreiergespann. Dass das so alleine dass das gemeinsam durchläuft und sich immer so ein bisschen hochzieht, weil die Ausbildung wirklich nicht einfach ist.
Ja.
Wir sehen dann über die nächsten Tage auch, Jahre sind es wahrscheinlich sogar, die uns da gezeigt werden, wie Redwin immer weiter in den Aufgaben wächst. Also auch er wird immer muskulöser, er wird größer, kantiger und es zeigt uns einfach so ein bisschen, wie er mit der Ausbildung vorankommt.
Mhm.
Sibris, die Tochter des Kochs, gibt nicht auf. Sie verarztet ihn gerne abends und wir stellen schon fest, dass es da eine gewisse Annäherung gibt, aber auch den Hinweis darauf, dass sie darauf aufpassen müssen, dass der Vater sie nicht erwischt. Also, sie küssen sich nicht, sie gehen auch nicht weiter, sondern rein das Verarzten ist gemeint, wir müssen aufpassen, wenn mein Vater uns beide zusammen sieht, dann gibt es schon Ärger. Denn am Ende ist er immer noch jemand, der gerade ausgebildet wird.
Genau. Und was könnte schlimmer sein, gerade verprügelt zu werden? Genau, nochmal verprügelt zu werden mit einer Suppenkelle.
Exakt, exakt. Dann kommt es dazu, dass er Briefe bekommt, und zwar von zu Hause, von seiner Mutter.
Zeichen aus der Vergangenheit.
Genau, ein Zeichen aus der Vergangenheit. Und weil er aber so im Training ist und sich einredet, nicht abgelenkt werden zu wollen, nicht wieder in ein emotionales Loch zu fallen, verbrennt er diese Briefe ungelesen. um sich komplett von der Vergangenheit abzuwenden.
Ja, er möchte auf jeden Fall verhindern, dass diese Vergangenheit ihn psychisch belastet und man es gegen ihn verwendet. Also löst er sich davon frei, indem er den Brief ins Feuer schmeißt.
Genau. In einer verregneten Nacht, dann eilt er ein wenig durch diese Burg, durch das Lager und sieht, dass noch Feuer in der Schmiede ist. Und wir erfahren mal wieder über den inneren Monolog, dass er sich bisher eigentlich bewusst davon ferngehalten hat, von der Schmiede. Denn sie erinnert ihn auch an die Vergangenheit und all die Dinge, die er einfach nicht gut kann. Und Schmieden gehört da ganz klar dazu. Und gerade als er sich von der Schmiede abwendet, wird er dann von einigen Leuten, von Freunden des Hauptmanns überfallen. Und die machen ernst. Da geht es nicht mehr um Prügel, sondern die haben auch Waffen, die haben Messer dabei. Er versucht sich irgendwie zu wehren und bekommt Gott sei Dank Glück, und zwar von dem Meister der Schmiede, der die alle verscheucht und wegschickt. Daraufhin bittet er ihn um Hilfe und er versucht auch so ein bisschen nachzuhören, warum versuchen die dich zu zerschnitzeln, wie es da so schön heißt.
Mhm.
Aber Jorun, wie er so ist, ist nicht so richtig offen, teilt das nicht, warum dieser Konflikt da ist. Hilft dem Meister danach aber zumindest in der Schmiede.
Es sei nur eine Art Spielchen.
Ja, ein interessantes Spiel. Soll er in der Schmiede helfen, ein bisschen was Feuer machen, so ein bisschen beihelfen. Er wird dann auch eingeladen, die Schmiede öfter zu besuchen, gerne wiederzukommen. Das lehnt er aber ab. Sein alter Gefährte, hast du den Namen noch drauf?
Gardan?
Gardan, genau. Gardan taucht wieder auf. Also der Mann, der ihn da quasi hingebracht hat zur Eisernen Legion. Erkundigt sich so ein bisschen, wie es läuft. Ne? Redet ihm ganz gut zu. Aber dafür ist er eigentlich gar nicht da, denn er ist da, um ihm Redwins altes Schwert zu geben. Denn angeblich hat der Vater ihm das aufgetragen. Und hat gesagt, hier, passt darauf auf, bis mein Sohn bereit ist. Und Jorun nimmt das Schwert und möchte ganz gerne einen großen steinernen Block damit durchschlagen. Und muss aber feststellen, dass er sich komplett die Hände an diesem Schwert verbrennt, weil er nicht dazu in der Lage ist, die darauf befindlichen Runen irgendwie zu kontrollieren.
Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn der Schaden da ist, der Stein existiert dann nicht mehr nach dem Schlag. Also es ist schon ein sehr, sehr mächtiger Schlag, ein Hieb. Aber er trägt Konsequenzen. Seine komplette Hände, beide Hände sind verbrannt.
Genau, genau. Seine Ausbildung geht weiter und es kommt dazu, dass sie endlich die ersten Einsätze haben. Mit einem Kriegsschiff werden die irgendwo verschifft, sie fahren wohin. Aber auch da hat der Oberhauptmann nichts Besseres zu tun als zwischendurch Jorun immer mal wieder zu verprügeln, sich den zur Seite zu nehmen. Ah, nee, ich glaube, die sind zurückgeblieben, ne? Und die anderen sind weggefahren.
Ja, genau. Also ich glaube, Meister Brum ist unterwegs.
Ja, und die sind zurückgeblieben. Es ist auch eigentlich völlig egal.
Ja.
So, für die Handlung, eigentlich geht es darum, Jorun trifft wieder auf den Oberhauptmann, der ihn verdreschen will, und Jorun hat jetzt genug von diesen Spielchen und man kann ein Knie ja nicht brechen, also haut er wahrscheinlich die Kniescheibe raus, man weiß es nicht sogar, er verletzt ihn sehr stark am Bein.
Genau, es wird so ein bisschen impliziert, dass Jorun auch ihn, seinen Feind oder seinen Rivalen längere Zeit studiert hat und er weiß von einer alten Kriegsverletzung, die er mal hatte, das war nämlich an dem rechten Knie. Da ist ein Metallspitze jetzt drin, beziehungsweise eine Stange, und die genau hat er an der Stelle dann eben auch durchgeschlagen mit einem gezielten Tritt und so ihn unschädlich gemacht.
Genau. Das ist auch so ein bisschen der Tag, wo der Hauptmann dann irgendwie, also wo er sich beweist, als du kannst mich nicht brechen. Ich habe dich besiegt, ich habe über dich gewonnen und habe damit auch ein bisschen meine Vergangenheit besiegt.
Genau.
Der Redwin, der mich noch verfolgt hat.
Ein Teil von ihm wollte ihn ja töten, aber er hat sich dazu entschieden, dann doch die Spitzhacke fallen zu lassen.
Ja.
Ja.
Und ihn mit diesem kaputten Bein halt weiterleben zu lassen.
Yes.
Um das Schwert besser zu beherrschen, hat er jetzt auch einen Plan und er kehrt doch zurück zur Schmiede und zu dem Schmiedemeister. Denn er sagt ganz klar, ich muss lernen, diese Runen zu beherrschen, und das lerne ich nur, wenn ich sie auch schmieden kann, wenn ich weiß, wie diese Runen funktionieren.
Aber wie ohne Talent?
Genau. Und er tritt in die Lehre ein in der Schmiede, was nicht bedeutet, dass er nicht bei der Eisernen Legion noch ausgebildet wird, sondern tagsüber geht er zur Eisernen Legion und abends geht er in die Schmiede.
Das ist schön. Das ist so wie bei uns, wenn man ein Hobby hat und sagt, hey, wer braucht schon Schlaf?
Ja, genau. Genau so ist es. Und dann machen wir innerhalb von 2 Seiten so ein Time-Ruffer eigentlich durch. Denn es zeigt sich, dass Jon doch einiges an Talent für Schmieden hat. Es funktioniert nur anders als bei Redwin. Er muss andere Ansätze wählen und er lernt auch die ersten Runen zu schmieden. Und er selber wird immer älter, größer und das nächste Mal, dass wir ihn dann wirklich sehen, wie er ein Schwert in der Hand hält, das er selber geschmiedet hat mit eigenen Runen, hat er auch seine komplette Behaarung verloren, hat jetzt auch eine Glatze, hat diese schwarzen Tattoos und ist scheinbar angefangen, Zigarre zu rauchen.
Yes, richtig badass.
Genau, denn er hat sich ein eigenes Schwert zurechtgemacht, er hat auch eine fette Rüstung an, denn sie stehen kurz vor einer Schlacht, denn sie wurden angeheuert, um, ich weiß gar nicht, ist das eine Stadt? Ja, wahrscheinlich.
Es ist eine Stadt, die evakuiert wird, weil die wird angegriffen und ein Teil der Eisernen Legion wurde angeheuert, um mehr oder minder die Bestien zurückzuhalten, so lange, bis die Leute fliehen konnten.
Genau. Und da ist er mit dabei. Und während Trolle, Oger, irgendwie sowas in der Richtung diese Stadt angreifen, stellen sich die Zwerge dem entgegen auf Reittieren oder zumindest größten Teil auf Reittieren. Und da ich sehe Stiere, ich sehe Bären. Beeindruckend. Eine große Armee, die da aufeinander trifft. Und Euron ist mittendrin mit diesem, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, diesen Morgenstern, den wir auch vom Cover sehen. Und wir sehen halt, dass er deutlich älter geworden ist. Er trägt auch keine Eisenmaske mehr, um die Hälfte seines Gesichts zu verdecken. Er hat da scheinbar mit abgeschlossen. Und vor allen Dingen trägt er aber sein Runenschwert, mit dem er beweisen kann, was für eine Macht da drin steckt, wie viel Wumms dahinter ist. Sie gewinnen die Schlacht. Zumindest so weit, dass die Armee flieht, dass sie zurückweicht. Wir sehen dann aber, dass Jorun dieses Runenschwert immer noch nicht so beherrscht, wie er möchte, denn er verbrennt sich immer noch die Hände daran.
Ja, das ist jetzt das Runenschwert von Redwin, ne?
Genau, das ist das Runenschwert von Redwin, was er immer noch versucht, komplett zu beherrschen. Es ist nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal. Wir sehen aber immer noch verbrannte Hände und dass es ihn schmerzt, dieses Schwert zu verwenden. Die ganze Armee kommt dann zurück in die eigentliche Festung. Im Grunde nichts Außergewöhnliches.
Genau, man kriegt im Prinzip erstmal so kleine Einblicke, wie Fey und Ors sich über die Jahre gemacht haben, was für Ränge die in der Eisernen Legion jetzt bestiegen haben, dass sie ein kleines Schlamützel haben. Später in der Festung selber ruft Meister Brun alle zusammen, um die Lage zu besprechen. Es wird von einer Bedrohung aus dem Süden gesprochen.
Genau, genau. Aber im Großen und Ganzen eigentlich sehen wir so Armeealltag, würde ich sagen.
Ja.
So, sie kehren zurück, sie haben ihre Mission erledigt und wir lernen jetzt so ein bisschen zu verstehen, wie die Eiserne Legion funktioniert. Sie haben die eine Schlacht geschlagen, wie sie sollten. Sie kehren zurück in ihr Hauptquartier quasi und warten auf den nächsten Auftrag. Sie hören von dieser Armee und werden beauftragt, dazu unterstützen. Gleichzeitig sehen wir, dass Jorun und Sibris sich jetzt doch sehr angenähert haben. Sie schlafen miteinander. Sibris kehrt immer wieder zu ihnen zurück. Das wird auch betont, obwohl er ihr wenig entgegenbringt.
Eine kleine wichtige Info müssen wir noch besprechen.
Ja.
Meister Brun, als er die Lage bespricht, meldet sich auch Juru noch mal zu Wort mit einer Bitte, denn diese Bedrohung aus dem Süden hat mittlerweile dann auch das Dorf erreicht, wo Redwin bzw. seine Familie existiert. Und er wollte doch ganz gerne dann dort stationiert sein, aber der Meister kann dies nicht stattgeben. Er braucht seinen fähigen Mann bei der Feste selber zur Verteidigung.
Ja. Genau. das, ja, genau, das darf er dann nicht. Er und Sivrid schlafen miteinander und da passiert dann auch was Wichtiges. Und zwar, er sagt Jorun dann klar, obwohl er nie Liebe für ihr entgegengebracht hat, ist sie doch immer wieder zurückgekehrt. Bis zu einem gewissen Tag, da hat nämlich die Eiserne Legion einen Auftrag bekommen. Und zwar, sich gegen die Wanderer zu stellen. Oder gegen eine Armee von Wanderern, die sich zusammengeschlossen haben. Und seitdem er diese Schlacht mitgeschlagen hat, als Söldner, kommt sie nicht wieder zurück. Wir erinnern uns zurück, sie ist die Tochter des Kochs, also die Tochter eines Wanderers, und konnte wohl nicht damit leben. Ja. Und das gipfelt darin, dass Sibris eines Tages dann auch die Eiserne Legion verlässt. Und dann Jorun auch gesteht, warum, und zwar, weil sie schwanger ist.
Drama über Drama.
Drama über Drama.
Eieiei.
Jorun bleibt eher deprimiert zurück. Er hat auch immer noch einen Brief seiner Mutter ungeöffnet da liegen. Und er suhlt sich so ein bisschen im eigenen Leid. Bis sein alter Meister nicht. Derjenige, der ihn in die Eiserne Legion gebracht hat, kommt und Botschaft überbringt, dass diese Gefahr aus dem Süden immer näher kommt. Sie ist noch nicht am Dorf des Vaters und seiner Mutter und der Schwester angekommen. Aber es ist absehbar, dass es immer näher rückt.
Ja.
Und auch da wird er nochmal versucht zu bringen, hey, dein Vater wird das schon schaffen, dein Vater wird dieses Dorf verteidigen, und Jorun schreit nur, nein, er ist eine Memme, auf keinen Fall kann er meine Mutter und meine Schwester beschützen. Und Jorun fasst eine Entscheidung, und zwar ist das gegen den Befehl und gegen alles, was er darf, in sein altes Heimatdorf zu reisen, um mit denen gemeinsam gegen diesen Feind aufzubegehren und das zu verteidigen. Das bedeutet aber ganz klar, dass er aus der Eisernen Legion ausgeschlossen werden wird.
Ja, und natürlich ihn eine Strafe erwarten könnte.
Genau. Ghurdan ist ihm aber gefolgt und möchte mit ihm gerne zurück und ihm helfen, das zu verteidigen.
Ja, er geleitet ihn erstmal aus der Intention, er möchte ja nicht, dass es sich verläuft.
Genau. Das ist ein langer Weg, einige Tage Reise, auch wenn man auf Schweinen und Bären unterwegs ist, wie wir lernen. Aber ehrlicherweise sieht ganz schön aus, die Region, und als sie auch da im Süden in dem Dorf ankommen, ist von einer Bedrohung nicht viel zu sehen.
Huh.
Es ist alles sonnig und schön, und als Jorun in sein altes Haus kommt, wird er nicht unbedingt mit viel Liebe empfangen, zumindest nicht von seiner Schwester, auch nicht von seiner Nichte, die erschrickt sich vor ihm und haut schnell wieder ab. Es ist eigentlich nur die Mutter, die ihn willkommen heißt. Redwin ist gerade gar nicht zu Hause. Und zumindest er und seine Mutter können sich in Ruhe unterhalten.
Genau. Doch irgendwann kommt der Moment, wo Redwin dann heimkehrt.
Genau. Und Redwin ist wenig beeindruckt. Redwin hat eigentlich nur einen Kommentar drauf, ja, du wolltest deine Mutter also doch nochmal sehen.
15 Jahre hast du gebraucht.
Exakt, 15 Jahre. Und es entflammt wieder irgendwie ein Streit am Tisch, bis die Mutter dazwischen geht und sagt, es reicht, setzen sich mal alle hin und essen in Ruhe. Und dann wird es zumindest ein ruhigerer Abend, der vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam ist. Ghurdan gibt so das ein oder andere zum Besten. Aber Vater und Sohn können sich nicht annähern, sind sich aber einig, dass man zumindest diese Gefahr abwehren muss, die da auf die zukommt und der sich mit so einem Nebel ankündigt. Der jetzt auch langsam zu sehen ist. Es wird viel diskutiert und Jorun entschließt dann, dass wenn er jetzt wieder abhaut aus dem Dorf, dass er seine Schwester und die Nichte mitnimmt.
Genau.
Und Redwin möchte aber auch nicht im Dorf bleiben, er hält das für Blödsinn. Und die Mutter bleibt bei ihrem Vater.
Richtig.
Die Mutter ist aber sehr dankbar dafür, dass er die Schwester mitnimmt und auch die Nichte mitnimmt und die quasi in Sicherheit bringt. Denn auch sein Bruder ist mittlerweile aus dem oder ist schon vor einiger Zeit aus dem Dorf weggezogen. Der ist nicht mehr da.
Richtig.
Und sie machen sich eigentlich zurück auf den Weg zur Eisernen Legion.
Genau, bis zur Eisernen Legion in Begleitung der Schwester und der Nichte. Und von dort aus trennen sich nämlich die Wege. Die Schwester und die Nichte reisen weiter nach Ulan-Bator, wo dann eben
der Bruder lebt.
Der Bruder jetzt mittlerweile genau. lebt, weil er einen sehr guten Rang als Schmied hat.
Exakt, exakt. Und es dauert dann auch ein bisschen, aber der Nebel rückt dann auch ihrer Festung, also der Festung der Eisernen Legion, immer näher.
Mhm.
Und eines Tages, als der Nebel immer näher kommt und auch eine feindliche Armee schon zu sehen ist, ist ein gleißendes Licht zu sehen, man muss es so sagen. Und vor den Toren der Eisernen Legion ist auf einmal Redwin. Blut überströmt, mit einem Schwert in der Hand steht er da. Und wir wechseln jetzt quasi zu der Eingangsszene, die wir gesehen haben, wo sich Jorun und Redwin schon geprügelt haben. Und jetzt verstehen wir auch den Dialog, den sie geführt hatten. Denn es geht darum, dass Jorun Redwin vorwirft, du hast unsere Mutter getötet, du hast sie zurückgelassen in dem Dorf, du hast sie dazu gezwungen, da zu bleiben und du warst nicht dazu in der Lage, sie zu beschützen.
So sieht's aus.
In diesem Kampf und im Hass kann Jorun sich aber noch so gerade zurückhalten und seinen eigenen Vater nicht umzubringen, sondern er stützt ihn dann und bringt ihn zum Meister der Heilung, den wir schon kennen aus der Zeit, wo Jorun regelmäßig zusammengeschlagen wurde. Und der kann dank, es ist nicht Magie, aber es ist höhere Heilkunst, würde ich sagen.
Höhere Zwergenheilkunst.
Entschuldigung, höhere ja. Zwergenheilkunst. Redwin zumindest zu einem gewissen Grad retten, auch wenn der ziemlich fertig ist und sehr viel gekämpft haben muss, sehr viel Energie gebraucht haben muss. Wir sehen dann, dass Jorun noch kurz am Bett des Vaters bleibt und doch ein wenig sorgenvoll auf seinen Vater schaut, trotz der Vergangenheit. Und wir sehen dann beim Rausgehen, dass Redwin eigentlich wach war und schon mitbekommen hat, dass Jorun noch da war.
Wichtiger Moment. Jorun trägt ja die alte Klinge seines Vaters bei sich. Ne, wir erinnern uns, die Klinge, ja. die ihn ständig die Pfoten verbrennt. Und während er am Bett bei ihm ruht, greift er nach der jetzigen momentanen Klinge von Redwin selber, die er damals seinen Großvater geschmiedet hat.
Exakt, genau. Die anderen erkundigen sich auch, wie es dem Vater geht. Aber darüber will er nicht reden. Das interessiert ihn nicht. Und Jorun selbst versucht ein wenig Ruhe zu finden, bis ihm klar wird, was draußen passiert. Denn Redwin verlässt die Festung auf einem Reittier, einem Ochsen oder so.
Mhm.
Jorun versucht ihn noch aufzuhalten, rennt auf die Mauer, ruft ihm nach, Papa, Papa, tu das nicht, komm zurück. Aber die anderen Zwerge lassen ihn auch nicht durch. Eigentlich darf nachts niemand die Festung verlassen, nur Redwin traut sich niemand aufzuhalten. Und Redwin reitet in den Nebel.
Auch wieder eine wichtige kleine. Als Jorun erwacht, ist sein Schwert weg. Zurück bleibt tatsächlich nur Ulroks Schwert.
Ja.
Das Schwert seines Großmeisters.
Das stimmt, ja. Danach. Was wollen wir sagen? Jorun zieht dann los, um seinen Vater zu suchen, zieht diese Armee hinterher. Dieser Bedrohung, die da die ganze Zeit über ist, mit der Zwergenarmee zusammen. Die müssen sich verteidigen, müssen die Festung verteidigen. Es wird uns irgendwie klar, dass diese Armee von einem schwarzen Magier wohl geschickt wird.
Genau.
Und sie verteidigen die Festung bis aufs Blut. Und sie gewinnen auch, sie zerfetzen alles. Das sind beeindruckende Seiten. Es ist halt immer schade im Podcast, dass man es nicht so rüberbringen kann.
Ja. Auch das Ausmaß hat sich weiterentwickelt. Ne? Es ist mittlerweile nicht nur ein Problem für die Eiserne Legion geworden. Zwergenkönige schicken ebenfalls Soldaten, was hier gut beschrieben und auch gezeigt wird.
Genau.
Es ist eine wirklich große, große Belagerung statt, bis man letzten Endes, ja, siegreich, Fragezeichen, davonkommt, weil der Nebel sich
zurückzieht. Genau, scheinbar siegreich. Der Feind scheint besiegt zu sein. Redwin wird aber nicht gefunden.
Ja.
Und dann kommt auch das, worauf Jorun quasi schon gewartet hat, denn sein Regelverstoß hat jetzt auch Folgen. Jetzt wird er auch aus der Eisernen Legion ausgestoßen. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Und Jorun weiß aber genau, was er machen möchte. Er geht zu Gurdan, er sucht ihn auf, um zu fragen, wo, wir können es ja vorwegnehmen, eigentlich ist es auch klar in dem Moment, wo Sibris untergekommen ist, nachdem sie die Festung verlassen hat, und er reitet dahin zu seiner Familie, zu seiner Sibris, die wohl noch immer schwanger ist, so viel Zeit scheint noch nicht vergangen zu sein, um mit ihr dann gemeinsam eine Familie zu gründen. Warum diese ganze Armee scheinbar besiegt war, erfahren wir dann kurz danach, denn der Band schwenkt dann nochmal und wir sehen eine Schlucht voll mit toten Monstern, Orks, Ogern, Skeletten, man weiß es nicht. Und der Blick schwenkt dann auf eine Halle, die mit Feuer geflutet ist. Am Ende ist ein Thron zu sehen, riesige Säulen ragen in den Himmel und auf diesem Thron sitzt ein blutverschmierter, grimmig reinguckender Redwin, der sich scheinbar durch diese Armee geschnetzelt hat. Ein Haufen Totenköpfe dahinter. Das muss wohl der Thron des schwarzen Magiers sein, der diese Armee hervorbeschworen hat.
Und damit endet diese Geschichte.
Damit endet dieser Band. Wir trinken jetzt was und dann gehen wir zur Nachbesprechung.
Alles klar.
Ente.
Andreas, ich ahne jetzt schon, welche Frage kommt.
Und?
Wenn ich jetzt du wäre, würdest du jetzt vermutlich sagen, Ente. Eine Frage vorab, wie hat es dir denn gefallen?
Soll ich diesmal zuerst beantworten oder möchtest du zuerst beantworten?
Also ich weiß, ich ahne, wie es dir gefällt, von daher finde ich es besser, wenn du jetzt sagst, ob ich jetzt recht habe.
Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Das habe ich mir schon gedacht.
Es war so, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich die Geschichte von Redwin nochmal in klein lesen.
Ja.
Und das fand ich ein bisschen schade, weil sie nicht so spannend war, nicht so groß war.
Aha.
Und weil es am Ende dann doch eher um Redwin ging, als eigentlich um Jorun.
Ja.
Also mit dem Cliffhanger am Ende. Ich habe nicht so eine richtige Beziehung zu dem Zwerg aufgebaut. Ich finde, der hat komisch agiert. Der ist hin und her gesprungen, wie die Geschichte das gerade brauchte. Und das alles klingt viel fataler. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
Ja.
Aber wenn ich an Redwin zurückdenke und wie es mir da erzählt wurde und wie ich diesen Fall des Helden wirklich mitbekommen habe, das habe ich hier nicht so richtig gehabt. Dann habe ich auch diese Zeitsprünge zwischendrin, wo er gerade die Lehre in der Schmiede anfängt.
Ja.
Und dann ist so, nächste Bild, er hat auf mal eine Glatze, hat die Tattoos, wo ich gerne erfahren hätte, wofür die Tattoos stehen. Und dann ist er irgendwie der große Kriegertyp, auf den keiner mehr verzichten möchte, obwohl wir doch am Anfang lernen, dass er weder gut im Schmieden noch gut im Kämpfen ist.
Ja.
Irgendwie, es war nicht so rund.
Ja.
Es war einfach nicht so rund und es war dasselbe wie bei Redwin nochmal. Und das fand ich in der Kombination ein bisschen schade, weil ich finde, die Zwerge bisher sehr davon gelebt haben, sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen.
Ja, verstehe ich. Man muss jetzt fairerweise sagen, es ist ja jetzt das erste Mal in Anführungszeichen, dass wir einen weiteren Zyklus der Zwerge öffnen.
Ja.
Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, die Clans untereinander zu, beziehungsweise die Bände untereinander zu vergleichen.
Genau.
Wenn man jetzt denkt, zweiter Zwergenband, Clan der Schmiede, wird vielleicht um Redwin gehen. Es geht jetzt um Jorun, um seinen jüngsten Sohnemann. Ich kann nicht verstehen.
Also vor allen Dingen das Mittel, nochmal dieselbe Geschichte eigentlich zu erzählen. Und das ist dann ja auch so ein bisschen der Inhalt, das haben wir eben gar nicht mehr erläutert. Am Ende wird Redwin klar, dass Jorun auch so eine, also er hat ihn immer so behandelt, weil er diese Wut in ihm gesehen hat, die er von sich selber kannte und wo er sich ja rein verirrt hat und er hatte so viel Angst, dass seinem Sohn das auch passiert, dass er ihn so wie ein Arschloch behandelt hat. Das kann man schon durchaus so sagen. Der hat sich seinem Sohn gegenüber komplett wie ein Arschloch verhalten und nicht so, als wäre es der eigene Sohn. Aber alles das, also das hatten wir mit dem Vater vorher schon, die Probleme. Jari hat echt ein Problem mit Vätern.
Wobei, man muss ja sagen, nach dem Brief von Redwin hatten sie beide einen Mama-Komplex, ne?
Ja, danach hatten sie beide Mama-Komplex, das ja. Stimmt. wir haben gar nicht erläutert, dass man irgendwann auch den Brief seiner Mutter gelesen hat und da dann auch der Brief vom Vater bei war. Aber weil es eigentlich auch am Ende gar nicht um Jorun ging, sondern eigentlich ging es um Redwin.
Mm.
Und zu zeigen, dass Redwin in gewissen Situationen immer noch diese Wut in sich hat, die er dann am Ende ausgepackt hat, um scheinbar diese Armee zu töten.
Mit seinem eigentlichen,
ja.
Ich nenne es jetzt mal Hassschwert, ne?
Ja, genau. Und mir hat es gut gefallen, so. Ich habe mich immer noch gut unterhalten gefühlt.
Ja.
Aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, boah, da hättest du dir ein bisschen mehr was Neues einfallen lassen können, wenn du das transportieren möchtest. Aber wie hat es dir denn gefallen?
Okay. Erstmal vorab, ich kann dich gut verstehen. Mir hat es trotzdem gut gefallen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich gebe dir recht, man sieht natürlich deutliche Parallelen zu dem ersten Band. Ne? Und da ging es natürlich mit der Beziehung von unserem jungen Redwin und dem eigentlichen Vater Ulrok war schon etwas runder. Ich fand es trotzdem interessant, Joruns Geschichte zu sehen, weil aufgrund der Tatsache, dass wir den ersten Band kennen, saß ich dann da und dachte, alles klar, der hat vielleicht nicht kein Schmiedetalent, aber der hat bestimmt diese Wut, diesen Zorn hat er von seinem Vater geerbt. Das war schon ein Moment, wo man sich dann denkt, ja, okay, ne, ist jetzt wiederholt sich, aber für mich war es tatsächlich schon so ein Denken, wo ich sage, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie der damit umgeht.
Ja, aber das wurde uns ja nicht so richtig gezeigt und das finde ich dann so schade.
Das ist richtig. Ich persönlich finde, die Geschichte wurde, also ich finde den Ansatz und die Geschichte finde ich gut, aber sie wurde leider falsch erzählt. Ich hätte es cooler gefunden, hätte man als erstes zum Beispiel die Geschichte von Ulrok, also seinem erstgeborenen Sohn, weil eigentlich sehen die beiden sich ja nochmal 4 Jahre später, als Jorun in der Ausbildung ist, dass man sagt, okay, ich erzähle erst die Geschichte von dem Erstgeborenen, dann merkt man so diese Debatte zwischen den beiden Brüdern, plötzlich verschwindet der Jüngere, wir wissen nicht, was Sache ist und dann fängt halt diese Neugier an, aber lange Rede, kurzer Sinn, ja. Dann wäre natürlich für mich erstmal die Frage, wieso fängt man überhaupt an, eine Geschichte zu erzählen, wo es um den jüngsten Sohnemann geht, das Sandwich-Kind?
Ja, gute Frage. Man kriegt da keine so richtige Antwort drauf.
Weil anscheinend, es wirkt zumindest so, dass man einen anderen Plan hat für den Erstgeborenen. Der hat ja anscheinend eine glorreiche Zukunft. Infos, die wir auf jeden Fall mitkriegen. Und obwohl wir im ersten Band von Redfin wissen, dass er mehr oder minder seinen Zorn niederlegt, seitdem er eine Familie gegründet hatte. Das war ja so die letzte Seite. Ja, genau,
das waren so die letzten Seiten.
Genau, ja. Hier wird das Kapitel wieder geöffnet, aufgrund des blutigen, brennenden Throns, auf den Redfin jetzt sitzt.
Ja.
Aber du hast recht, eigentlich hätte es um Jorun gehen können, aber zum Ende hin ging es wieder um Redfin.
Ja, Jorun wurde halt so, ich möchte nicht abgefertigt sein, aber das klingt so, als hätte ich den Band nicht gar nicht genossen, das stimmt ja nicht, aber diese ganze Beziehung mit der Tochter vom Koch, die war ja nur da, damit er am Ende abgeladen werden kann und er auch jetzt eine Familie gründet.
Ich hätte es auch geiler gefunden, wäre das offen gewesen, wäre noch Teil der Eisernen Legion, die jetzt sagen, ey, wir haben jetzt ein Ziel, weil irgendwo eine neue Gefahr sich bildet, weil jetzt hat er mehr oder minder, ich will nicht von einem Happy End reden, weil wir wissen jedes Mal, ein Happy End kann auch rückgängig gemacht werden.
Ja, genau, aber erstmal wird er genauso wie sein Vater, hat er jetzt seine Familie und genauso wie viele andere von den Bänden, die wir bisher vorher hatten, endet es damit, dass er sich mit seinem Vater verkracht, dann doch irgendwie wieder eine Beziehung zu ihm aufbaut, er dann aber unerreichbar ist und mit einer eigenen Familie endet.
Ja.
Und dieses Muster dürfte gerne langsam durchschlagen werden. Ich habe letztes Mal noch so lachend gesagt, ob der Jari wohl ein Problem mit seinem Vater hat. Bei dem Band musste ich wieder dran denken, dass es ist wieder dasselbe Konzept, was da irgendwie bedient wird.
Ja.
Finde ich schade. Es ist so viel möglich in der Welt und zum Beispiel die Eiserne Legion fand ich eine super Idee.
Die war mega. Also die Eiserne Legion, auch die Tatsache, dass es mit Tattoos gebunden ist, wenn du deine Ausbildung, fand ich ein super geiles Konzept.
Ja, genau. Und da hätte ich gerne mehr, dieser Redwin-Band, und wir vergleichen jetzt damit, weil das ist der erste Band der Schmiede.
Ja.
Ich habe gelernt, wie er so Laute spielen muss, damit er danach schmieden kann. Ich bin so, man ist so mit dem Helden gewachsen. Man hat irgendwie so, das sind die ersten Kämpfe, die er gemacht hat, da wurde er besser. Und das fehlt mir hier so ein bisschen.
Ja.
Man wächst nicht so richtig mit, sondern man hat so Zeitsprünge drin und dann zack, und jetzt kann er schmieden und kämpfen und jetzt geht die große Schlacht los.
Da fehlt die Liebe, ja. Genau. Das verstehe ich.
Und gerade in dieser Legion, wo wir auch hätten lernen können, wie ist der Alltag, wie behauptet er sich in der Legion selber. Ich glaube, ich hätte den Band total geil gefunden, wenn wir einfach nur gelernt hätten, wie sichert er seinen Platz in dieser Legion.
Ja, ja. Ja, es wird wieder sehr viel, sehr schnell hektisch. Mittlerweile muss man ja auch sagen, sind es wir gewohnt.
Ja, wir sind es ein bisschen gewohnt.
Ja.
Aber andere Bände haben wir schon gezeigt. Und der hier war ja auch noch Überlänge, 72 Seiten.
Mhm.
Andere haben schon gezeigt, wie man das ein bisschen eleganter erzählt und uns näher bringt.
Das ist wohl wahr. Ich fand das Konzept mit den Waffen fand ich geil, dass wir zwei Waffen haben. Einmal diese von dem Großvater geschmiedete Klinge, die auch Redwin viele, viele Jahre begleitet hat. Ich finde es aber auch cool, dass diese brennende Hassklinge, ist ja einer der ersten eigenen Waffen, die er selbst kreiert hat.
Ja.
Da hatte man schon gemerkt, dass durch mächtige Runenschmiedekunst Waffen auf unterschiedlichen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, Performance oder das eine basiert auf Hass und das andere mehr auf
So Eleganz und.
Genau.
Ja.
Er hatte ja selber, und ich glaube, das war damals bei Kastenbrock bei der Eroberung, das gesagt hat, dass seine Waffe eigentlich mehr durch Gnade geführt wird gegenüber den. Ne? Ja.
Gegenüber den Untoten, ne?
Ja. Richtig, richtig. Und das ist ja letzten Endes auch ein Schlüsselelement, wo Redwin dann auch die Beziehung zu seinem Sohnemann Jorun geändert hat. Nachdem er nämlich die Waffe angefasst hat, fing ja die Klinge an zu singen. Also, ich nenne es jetzt Gnadenschwert. Wo Redwin dann gemerkt hat, mein Junge besteht nicht nur aus meinem schwarzen Hass, der hat nicht nur das geerbt, wovor ich Angst hatte.
Und das sind die coolen Seiten der Geschichte.
Richtig.
Und das sind auch die Seiten, wo ich wieder das Gefühl habe, ich lerne wieder dazu. Also wie funktionieren Runen? Nicht jeder kann einfach eine Runenwaffe anpacken und die verwenden. Sonst verbrennst du dir vielleicht sogar die Finger, wenn du nicht damit umgehen kannst oder wenn du nicht genug Hass in dir trägst, um dieses Schwert zu führen.
Ja.
Auch wenn der Vater davon ausgeht. Und das sind die tollen Abstufungen. Ja, das ist das, wo ich das Gefühl habe, wir tauchen viel tiefer in die Welt ein. Und im Gegensatz dazu kriegst du halt wieder so eine Geschichte drumherum gebaut, die irgendwie ja so egal ist und wo mir Jorun auch immer zum Ende immer egaler wird.
Das Problem ist, du hast jetzt einen Charakter erschaffen, der eine Legende ist. Du weißt, dass er überleben wird und muss, weil er kommt ja später nochmal wieder.
Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Wir wissen, er reitet in den Nebel und wir wissen alle als Leser, ja gut, das wird er überleben.
Ja, muss er ja.
Genau.
Genau. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Die Geschichte handelt von dem Jungen, der Schwierigkeit hat, aus dem Schatten von Redwin zu treten. Und auch jetzt, wo die Geschichte vorbei ist, müssen wir sagen, dieser Band hat es auch nicht geschafft, aus dem Schatten des ersten Teils von Redwin zu treten.
So ist es, ja. Leider nicht, auch wenn ich es mir sehr gewünscht hätte.
Trotzdem, toller Comic. Zeichnung, großartig.
Ja.
Toll gemacht. Schöne Konzepte sind dabei. Krasse Bilder, eiserne Legion, die Darstellung, die ruppige, wilde Art. Super genial. Die Feste wird so ein bisschen dargestellt. Die wird mit so riesigen Elfenbeinhörnern wird die geschmückt, dass sie noch so einen wilden Stil kriegt. Trotzdem in ihren Rüstungen pure Panzermaschinen. Sehr viele Hörner am Start.
Aber auch immer diese Hörner, ne? Dasselbe wie die Festung auch hat von außen. Und da merkt man halt, dass der Zeichner sich da viele Gedanken drüber gemacht hat.
Ja.
Das spricht schon so eine Designsprache. Und gerade diese eiserne Legion, das Konzept mag ich in dieser Welt, das zu haben, so eine Armee von Zwergensöldnern, die keinem verpflichtet sind, sondern nur dem, der am meisten zahlt, sich sogar gegen Wanderer stellen, wenn man dafür bezahlt wird, also gegen andere Zwerge.
Ja.
Auch wieder ein Aspekt, den wir ja schon öfter hatten, wo ich sage, ja, das ist geil, das macht die Welt lebhaft. Hier geht es nicht drum, Zwerge gegeneinander töten sich nicht oder ne, Elfen untereinander bekriegen sich nicht, sondern nein, auch unter Zwergen gibt es diesen Hass und wird sich bekriegt. Da ist echt viel Gutes drin.
Absolut. Ich hätte es nur cool gefunden, hätte man irgendwie so ein Kneipengespräch gehabt. Ich musste ganz oft an ich glaube, es war der zweite Band vom Weißelfen. Da haben wir auch diesen Zwergensöldner, der sich beschwert, dass das Wetter so kalt ist, dass seine Klöte abfriert und Co. Der hatte ja auch so, da musste ich so ein bisschen an die Eiserne Legion denken. Das Konzept hat sich aber nicht so durchgesetzt mit den Tattoos, aber die hatten ja auch gegenüber den Drachen diese Schildtaktik, dass sie gegen Drachenfeuer standhalten konnten.
Ja.
Die haben ja richtig Trouble gemacht, ne? Ja, ob die da wohl herkommen? Ja, und sonst Spekulation. Aber auf jeden Fall belustigt, entertained, definitiv, ja, kommt nicht so wirklich heraus, ist wirklich nicht abgerundet, aber ich hatte meine Freude.
Ja, das war jetzt kein zweiter Talion-Band, den wir letztes Mal bei der so abgestraft haben.
Ja.
Aber eine Sache müssen wir ansprechen. Boah, war das viel Text. Boah, ist das viel innerer Monolog, der uns immer klar machen soll, wie Jorun gerade denkt und was er gerade denkt. Und das per se ja gar nicht schlimm. Aber ja, er hat trotzdem, und vielleicht liegt es da auch nur an mir, aber er hat nicht dazu geführt, dass ich mich ihm näher gefühlt habe.
Man muss aber ja auch sagen, viele seiner Gedankengänge werden teilweise wiederholt. Und die Erwartung ist ja da. Also man sieht so, oh, Event 1 kommt, jetzt wird er bestimmt so und so reagieren. Und wir werden ja oft bestätigt.
Ja, genau, genau. Wir wissen ja oft auch, was. Also auch die Bilder sagen mir ja schon oft, was er denkt.
Genau.
Und wie er denkt. Und da wäre dieser Text komplett unnötig eigentlich.
Es spricht mehr, also für den Zeichner und für die Darstellung der Atmosphäre, dass der Leser eigentlich schon vorab weiß, was jetzt zu erwarten ist. Spricht ja für die Qualität. Wie aber du schon sagst, der Text ist dann eigentlich unnötig.
Ja. Kann man auch manchmal nur so drüber fliegen, kann ich aus Erfahrung sagen. Nein, wenn ich merke, dass ich das mache, dann höre ich auf zu lesen und lese man anders weiter.
Ja.
Aber man neigt dann schnell dazu, wenn man abends irgendwie müde im Bett noch denkt, oh, ich lese noch irgendwie 10 Seiten und dann fängt man ab Seite 3 an, irgendwie das nur zu überfliegen. Ja.
Ja, bei mir ist das so eine andere gewisse Motivation. Ich habe immer Angst, dass ich was verpasse, weil da ja mein Durst, mein Wissensdrang. Es gab ja schon Elemente, wo ich dann gemerkt habe, oh, das ist neu, da hast du Bock drauf. Und dann ist bei mir so, wie so ein Schwamm.
Ich höre dann auch auf zu lesen und denke dann, nee, machst du morgen Abend weiter, das bringt gerade nichts.
Beste Option, die du machen kannst.
Aber man neigt dann schnell dazu, wenn man so Textwände hat.
Ja.
Hatten wir aber ja schon bei den anderen Zwergenbänden angebracht. Scheinbar ist das bei den Zwergen so,
ja,
dass da deutlich mehr Text ist als bei den Elfen.
Die Elfen, die denken nicht so viel. Die machen einfach.
Genau, die denken nicht so viel. Wir hatten uns schon öfter über Reittiere unterhalten.
Ja.
Und diesmal wurde das Arsenal wurde gut ausgeweitet, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich.
Wir waren wieder bei Schweinen, die wir ja schon mal hatten.
Mhm.
Diesmal waren wir aber auch bei Bären, was ich schon cool finde.
Es gab aber nur einen Bär, ne?
Am Ende, nee.
Gab es mehrere? Nicht.
Es gab welche in der Schlacht, da sind welche auf Bären geritten.
Ah.
Hinterher gab es den Gurdan, der ist auch auf einen Bär geritten. Nee, Jorun ist auf einen Bär geritten.
Also ich hatte irgendwie im Kopf, dass Jorun der Einzige ist, der einen Bären reitet, aber es wurde nie aufgeklärt, warum.
Nee, ich meine in der Schlacht, da waren auch ein paar Bären zu sehen.
Ah, okay.
Die geritten wurden. Und es gab so große Ochsen.
Ja, Ochsen und Steinböckenziege mäßig.
Ja, genau. Also
ja.
Das wird alles jetzt so langsam so ein bisschen ausgeweitet. Finde ich aber cool.
Finde ich auch gut. Warum nicht? Sorgt für Diversität an Reittiere. Und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, ich würde auch einen verdammten Bären nehmen.
Ja.
Ne? Also, hör mal.
Vor allen Dingen in der Schlacht, der kann ja für sich selber auch nochmal kämpfen.
Also so
der ist ja nicht so ein Gaul, weißt du? Das.
Ja, da kriegen wir leider gar keine Infos.
Was, genau?
Ja, das war, wie man an den Bären kommt. Wie kriegt man an den Bären als Reittier?
Weiß ich nicht, aber es gibt ja auch Tanzbären. Also das ist eine sehr schmerzhafte Prozedur für den Bären und auch keine, die es zu unterstützen gilt.
Okay, ja.
Aber, ja.
Also das wäre aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, aber auch das wäre ja ein Teil der Eisenlegung, wo man vielleicht sagen könnte.
Weil der Bär ist ja wirklich ein Element, es fällt auf. Es fällt absolut auf. Warum zum Teufel reitet der auf einen Bären?
Ja, weil
Andreas,
so,
da ist ein Zwerg auf dem Bär.
Ja, der ist so groß und muskulös und braucht deswegen einen Bären, der ihn trägt.
Aber auf jeden Fall cool.
Ja, es ist wieder richtig viel cooles Zeug. Wenn man auf Zwerge steht, kann man da, glaube ich, viel rausziehen.
Ja.
Auch optisch. Ich mag diesen ruppigen Ton in der Eisernen Legion.
Mhm.
Der Ausbilder war toll. An sich eine coole Geschichte, die halt wieder ein bisschen sperrig über die eigenen Füße stolpert, würde ich sagen. Und am Ende ist meine größte Enttäuschung, dass es eigentlich nicht um Jorun ging. Das macht das Ende halt klar. Die wollten irgendwas haben, um dieses Ende mit Redwin zu zeigen.
Ja, also man merkt so jetzt so, ja, man kriegt so diesen den roten Faden und denkt, okay, es geht um Jorun und der entwickelt sich viel düsterer, hat viel mehr mit Zorn zu tun, weil er jetzt auch nicht, er hat ja keinen Vater an der Seite, der ihn erzieht, sondern nur die Eiserne Legion, was ich auch sehr cool fand als Konzept. Ja, und dann zum Ende hin macht man aber dann doch die Büchse auf und sagt so, ey, Redwin ist wieder da und ist wütend.
Ja, und das ist auch okay für mich, aber irgendwie macht es das vorher so ein bisschen alles egaler.
Man hätte ja eigentlich einen Cut machen können und dann den nächsten Band einfach starten können, wie Redfin dann auf dem Thron da sitzt. Und dann denkt man sich, nein.
Ja, so als jetzt hast du natürlich einen Cliffhanger, ne?
Ja, jetzt hast du einen Cliffhanger.
Aber es ist halt so, vielleicht stört es mich auch einfach, dass man Jorun wieder am Ende, ja, hier ist deine schwangere Freundin, kehr zu ihr zurück, sie freut sich auf dich, gründet eine Familie, fertig. So, wir sind jetzt fertig mit dir. Vielleicht ist es das einfach, was mich auch so ein bisschen stört.
Ja gut, ist ja auch letzten Endes das Sandwich-Kind, ne? Weil der Älteste, der wird wahrscheinlich mehr kriegen.
Ja.
Auch vom Comic, nein, wissen wir nicht.
Ja.
Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ist halt leider etwas unelegant.
Ja. Was mich noch interessieren würde, der schwarze Magier am Ende.
Ich bin froh, dass du das ansprichst, ja.
Meinst du, dass es Teil dieser Magierkriege, die letztes Mal angesprochen wurden?
Ja. Ja. Ich denke auch. Wir sind bei, ich weiß gar nicht, ob wir bei Redwin so hart ins Detail gegangen sind, weil wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, sind da Schergen von Lazar? Ja, nein, vielleicht kommen sie später wieder, wir wissen es nicht. Und was ich halt cool finde, ist so, man hat jetzt eine Bedrohung, die Lazar unabhängig existiert. Also man braucht auch keine Kristalle oder sonst irgendwas.
Ja, es ist halt einfach ein Nekromant, ein schwarzer Zauber, was auch immer das heißt.
Genau.
Also, ne, wir kennen Magier in dieser Welt ja noch gar nicht so gut.
Ja.
Wir wissen nur, schwarz klingt erstmal bedrohlich.
Richtig.
So.
Ja? Böse.
Schwarze Elfen, schwarze Magier.
Ja.
Same, same, but different. Alles bedrohlich irgendwie.
Ja.
Und der war dazu in der Lage, eine riesige Armee, also machen wir uns mal nichts vor, das war eine riesige Armee, ja, an Monstern zu beschwören, überreden, man weiß es nicht so genau. Und er hat scheinbar eine eigene Festung gehabt.
Ja.
So wie Redwin aussieht, lebt er nämlich nicht mehr.
Nein, der hat seine Lebzeit, ja. Aber wahrscheinlich wird die Geschichte von Jorun der Auftakt sein, wie Redwin dann eben diese Schlachten führt.
Ja, oder schon geführt hat, mal gucken.
Ja.
Aber ich hätte da Bock drauf. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich würde das gerne sehen. Und das ist der Teil, worüber ich mich dann freue in dem Comic, dass uns das jetzt gezeigt wird.
Kleine Sache noch. Bunte Steinchen auf der Brust als Heilungsprozess.
Stimmt, die hatten wir auch noch.
Ja.
Ich habe erst gedacht, er hätte so Kugeln heiß gemacht im Feuer.
Ja.
Aber die waren ja verschiedenfarbig.
Ja.
Daher weiß ich nicht.
Erstmal A, finde ich cool. Ich glaube, es sind tatsächlich einfach erst Kohlen, aber er legt sie ja auf eine gewisse Punkte ab auf dem Körper. Und das kommt tatsächlich aus dem Indischen, aus der Chakra-Energie. Die haben tatsächlich die jeweilige Farbe des jeweiligen Chakras, wofür diese medizinische Kultur hinterlegt ist, einfach dann umgefärbt und angeeignet. Und das ist mehr oder minder dann diese Heilekunst. Und ich glaube, da wird das so ein bisschen angelehnt, ne? So hier Kronchakra, lila auf die Stirn. Und bei
Das passt sogar, ja?
Ja, das passt sogar sehr gut.
Ah, voll.
Ne, Sakral auf dem Bauch für Rot, Gelb und da dachte ich schon so, oh, interessant.
Sind gar nicht die Infinity Stones.
Sind gar nicht die Infinity Stones. Ich meine, Redfin ist trotzdem unbesiegbar, auch ohne Infinity Stones, aber ja.
Ja,
so sieht's aus. Er ist
Thanos.
Ne, war ein schönes Detail, war auch einfach mal unerwartet, weil jeder kommt halt ständig mit Alkohol und Tupfer.
Ja.
Und da hat man gesagt, ne, wir nehmen jetzt aus dem Kohlebecken, was sehr zwergisch ist.
Ja, das. Und da schließt sich dann auch der Kreis wieder, dass man so das Gefühl hat. Und das sind wieder Momente, die mich so richtig reinziehen,
ja,
und wo ich das Gefühl habe, die Welt erweitert sich gerade für mich.
Ja, ja.
Und ich bin in einer coolen Fantasy-Welt unterwegs. Und das kenne ich so auch nicht aus anderen Fantasy-Welten, dass Zwergen sogar eine eigene Heilungsprozesse haben.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, fand ich cool. Schönes Element.
Ja.
Gerne mehr davon.
Da schließe ich mich gerne an. Ja, viel mehr hätte ich, glaube ich, auch gar nicht zu dem Band zu sagen. Denn viel Neues aus der Welt kriegen wir sonst gar nicht so mit.
Nee, also primär geht es ja um die ich will nicht Familienfehde, aber ja, es geht ja halt um Familie.
Genau, es geht wieder um Familie, ja, ja, genau. Ja. So, um die Beziehung,
ja.
Vater, Sohn, aber auch die Mutter, die da immer zwischenhängt.
Möglicher Auftakt zu dem Magierkrieg.
Vielleicht das, vielleicht auch was ganz anderes, das finden wir noch raus.
Ja.
Glaubst du, dass das jetzt so ein Ding ist, was sich wieder über mehrere Zyklen bei den Zwergen durchzieht?
Den Konflikt mit den Magiern, oder?
Ja. Weil ich glaube, so viele Zyklen gibt es bei den Zwergen, glaube ich nämlich gar nicht.
Wenn ich jetzt mal zurückdenke, Zyklus 1, Redwyn, das Ende war ja auch wieder ein Konflikt mit einem Magier.
Ja.
Und die anderen hatten das ja nicht. Ne, wenn wir überlegen, Aral hatte ja sein eigenes Ding mit diesem, mit Schriftstücken und dem verbotenen Artefakt. Talion, unser Protagonist, hatte ja noch seine persönliche Fehde mit dem Clan selbst.
Ja.
Özram, der hatte nichts mit Magiern an Hut, der hat ja versucht, dann einfach seine Sippe zu retten. Und die liebe Triss, ja. Also ja. Eigentlich diesen Konflikt mit den Magiern am deutlichsten wird er bei den, oder eigentlich taucht er nur bei den beim Clan der Schmiede auf.
Okay. Ja, ich habe gerade mal geschaut, es gibt doch bei uns in der Lese, also 25 Zwergebände, 5 Zyklen.
Das ist schon eine Nummer, ne?
Man hätte also noch Platz, könnte man, glaube ich, sagen. Ja.
Ja, du kriegst noch deinen, du kriegst noch deinen Krieg, deinen Magierkrieg, du.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es da weitergeht und was da als nächstes kommt.
Ja.
Was als nächstes kommt bei uns, ist der nächste Elfenband. Wir switchen zurück zu den Elfen. Und zwar der 17. Elfenband, das schwarze Blut der Waldelfen.
Das schwarze Blut der Waldelfen.
So ist es.
Okay.
Auf dem Cover zu sehen ist ein, ich würde sagen, ein riesiges Tor, das eher bedrohlich aussieht.
Mhm.
Davor steht ein Waldelf, zumindest vermute ich mal, dass es ein Waldelf ist, der einen Dolch trägt, leichte Rüstung anhat. Ja.
Schwarze Haare, guck grimmig du rein.
So ist es, so ist es. Ein Goss.
Ein Goss.
Ja,
ein Waldelfen-Goss.
Ja. Emo.
Das schwarze Blut der Waldelfen.
Ja, wir werden rausfinden, wofür es steht. Ich kann mir bisher wenig darunter vorstellen. Bin jetzt aber gespannt, wie man weitermacht nach dem Finale.
Ja.
Denn das letzte Mal hat sich dann ja doch alles sehr auf diese Ghul-Armee bezogen.
Ja.
Ob man sich da jetzt so langsam von lösen kann und in eine andere Richtung geht. Ich bin sehr gespannt. Lana Wynn hat noch ihre Quest.
Stimmt.
Die Rotelfen wiederzuholen, aber ich glaube, das wird nicht so. Also vor dem nächsten Blauelfenband werden wir da bestimmt nichts Neues von sehen.
Nee, nee. Wir haben noch die offene Frage bezüglich Weißelfen und Lazar.
Ja, genau. Genau, die schwangere Anführerin. Wir haben auch tatsächlich noch die Frage, was Aura, die Königin der Waldelfen, jetzt macht.
Genau.
Nachdem die Schlacht geschlagen ist.
Ja, ich bin gespannt. Ich überlege gerade. Ist das das erste Mal, dass wir in den Zyklen rumspringen zwischen Zwerge und Elfen?
Nee, das hatten wir vorher jetzt schon mal.
Stimmt.
Ne, schon alleine Redwyn und danach war ja die Eroberung von Castenrock.
Ja, genau.
So, weil das war dann ja wichtig für diesen Zusammenkunft.
Aber das floss ineinander ein.
Genau, aber ich mag dieses Rumspringen, ja. Ich freue mich ja auch schon, wenn die Orks und Magier dazukommen und man noch mehr rumspringt zwischendurch.
Ja.
Das bringt so eine gewisse Abwechslung rein. Und ich bin gespannt, was da jetzt auf uns zukommt bei den Waldelfen, weil jetzt weiß ich wirklich so gar nicht mehr, worauf ich mich da einstellen kann. Vorher dachte man ja, oh, vielleicht geht es mehr Richtung Königin oder darum.
Ja, ja, ja.
Und wenn das jetzt so ein bisschen aufgelockert wird und sich mal alles so ein bisschen von den Ghulen löst, finde ich das ganz schön.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Start. Ich gehe ohne Erwartung ran und freue mich jetzt schon.
Ich freue mich auch schon. Ihr da draußen könnt das Ganze dann in 2 Wochen hören. Hier. Und wir sehen uns vielleicht schon nächste Woche zum Aufnehmen wieder.
So sieht's aus. Alles klar.
Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.